Seligpreisungen. Worte Jesu, eines Lehrers und Meisters aus Nazareth, gesprochen vor 2000 Jahren, in verschiedenen Varianten für uns erhalten, mitunter im Matthäus-Evangelium, eingereiht in die Geschichte Israels, die sich in der Person Jesu zu wiederholen scheint. Nacherzählt, wie Jesus getauft wird, aus dem Wasser rauskommt, 40 Tage in die Wüste geht, sein Wirken beginnt, Jünger um sich schart und diese Worte an seine Jünger und an die Menschen auf dem Berg richtet, als wäre es auch das Volk Israel, das zunächst aus Ägypten herauszieht, durch das Wasser hindurch geht, wie Jesus zurückkehrend aus Ägypten in das Wasser gestiegen ist. Der Auszug aus Ägypten. 40 Tage, in der Mose, der Gesetzesgeber, auf einem Berg ausharrt, wo auch die Gebote Gottes verkündigt wurden. Und das Volk und Jesus wiederum nach den 40 Tagen auf einem Berg mit seinen Jüngern, mit den Menschen, als wäre er das neue Israel, der neue Mose, der diese Gebote verkündigt und erklärt. Und Worte, die wir dort vorfinden in der sogenannten Bergpredigt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 8, die mit eindrucksvollen, bewegenden Worten beginnen. Und ich möchte sie lesen. Lasst uns sie direkt lesen. Und dann sind wir schon mittendrin in unserem Austausch.
Ja.
Matthäus Evangelium Kapitel 5. Einladende, herausfordernde Worte. Ich lese ab Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Unglaublich starke Worte, tiefgehende Worte, herausfordernde Worte. Worte, die poetisch sind, die Geschichte geschrieben haben. Die aber Fragen aufwerfen, weil die Frage gestellt wird, sind sie realistisch? Können solche Worte in unserer Welt gesprochen werden? Oder sollten wir nicht viel mehr sagen, selig sind die Reichen, denn sie werden ein Leben in Wohlstand führen. Selig sind die Mächtigen, denn sie werden ihren Willen durchbekommen. Selig sind die Begabten, denn sie werden bewundert werden. Selig sind die Schönen, denn sie werden Beachtung finden. Selig sind die Schnellen, denn sie werden bekommen, was sie wollen. Selig sind die Intelligenten, denn sie werden umworben werden. Selig sind die Starken, denn sie werden sich durchsetzen. Sollte das nicht die Seligpreisung unserer Zeit sein? Und die Seligpreisungen, die Jesus spricht, umgekehrt werden in die Richtung armselig sind die Armen im Geiste, denn sie werden unbemerkt bleiben. Armselig sind die Trauernden, denn sie werden nicht getröstet werden. Armselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden überrannt werden. Armselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden enttäuscht werden. Armselig sind die Barmherzigen, denn sie werden ausgenutzt werden. Armselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden betrogen werden. Armselig sind die Friedensstifter, denn sie werden keinen Erfolg haben. Armselig sind die Verfolgten, denn sie werden Kummer erleben. Sollten das nicht vielmehr die Seligpreisungen und die Armseligpreisungen sind? Und ich lade euch ein, dass wir darüber reflektieren, angesichts einer Aussage, die ich in einem Büchlein entdeckt habe. Eine Person, die auch über die Bergpredigt reflektiert, namens Ellen White, eine Autorin, wie viele, reflektiert sie über diese Worte. Und im Vorwort ihres Buches Das bessere Leben schreibt sie in der englischen Fassung zu finden. Im Vorwort fragt sie oder sagt sie, als Jesus diese Seligpreisungen gesprochen hat, ist, als hätte er für einen Augenblick vergessen, dass er nicht im Himmel, sondern in dieser Welt ist.
Wow.
Ja. Stark. Eine starke, wichtige Aussage. Mhm. Und ich möchte die Frage stellen, hat Jesus vergessen, wo er ist, als er diese Worte gesprochen hat?
Das machen wir. Den ersten Leseduktus, den du vorgeschlagen hast, der war ja damals durchaus bekannt. Ja? Also wenn die Legionen zurückkamen mit ihren Feldherren, dann wurden Seligpreisungen gesprochen. Ja? Dann wurden sie selig geheißen. Mhm. Also diese Lesart war durchaus nicht unbekannt. Ja?
Die Starken, die Siegreichen.
Ja, genau, die schnell rennen und tatsächlich erfolgreich sind. Auf die gab es Lieder, auf die gab es eben Seligpreisungen. Also das war bekannt, ja.
Ja, außerdem auch Rabbiner, wenn die aufgestanden sind, dann haben sie ihre Lehre immer wieder betont. So das Erste, was sie gesagt haben, ihr Fundament, ihre Lehre, haben sie immer wieder an die Anfangsstelle der Predigten gesetzt. Und hier macht es eben Jesus. Und es hat mich so bewegt, weil du hast ja dieses Bild aufgemacht, dieses weite Bild aufgemacht, Jesus, der neue Mose, der bessere Mose. Und Mose führte so ein Sklavenvolk erstmal raus in die Freiheit. Also auch so dann die 10 Gebote, der Berg, wo es dann auch in der Bergpredigt um Gebote geht. Ich aber sage euch, und er spricht eigentlich zu Menschen, die versklavt waren. Also ihre Biografie war Sklaventum. Und wenn ich diese Bergpredigt oder jetzt hier die Seligpreisung von Jesus hier lese, dann kommt es mir so vor, als würde er eine ganz andere Art von Freiheit besprechen. Als würde er so sagen, hey, ihr seid eigentlich versklavt, aber habt mal eine andere Identität, nämlich die Identität König und Priester, heißt in 2. Mose 19. Aber eure Identität ist eigentlich himmelreich, also da seid ihr die Bürger. Und deswegen dieser Satz, er ist scheinbar gerade in einer anderen Dimension. Er hat für einen Augenblick diese Welt verlassen, das würde auch passen. Ja. Also er spricht ihm eine ganz andere Identität zu und eine andere Form der Freiheit.
Das heißt aber auch, dass es, also wenn es heute so ist, wie in deinem Evangelium nach Christian Lindner, das du gerade zitiert hast. Und wenn es damals so war, ja, was weiß ich, die Jünger, die sehen einen Kranken und sagen, ja, Sünde, ne? Wer hat gesündigt? Er, seine Eltern, also das ist offensichtlich was falsch gelaufen, wenn du an dem Ende der Gesellschaft bist. Wenn es vor 2000 Jahren so war und heute immer noch so ist, dass das total absurd und herausfordernd klingt, dann muss es ja eigentlich was ganz existenziell zutiefst Menschliches betreffen, weil die Kulturen haben sich geändert, die Zeiten haben sich geändert, die Umstände haben sich geändert und trotzdem ist das noch genauso herausfordernd wie damals. Also Jesus rührt da, glaube ich,
offensichtlich an etwas, was ganz tief im Menschen ist, was sich über Jahrtausende erhält oder wahrscheinlich über die gesamte Menschheitsgeschichte vielleicht auch erhalten wird. Also wir schauen da ja so ein bisschen kollektiv auch in den Spiegel dann rein, glaube ich, wenn wir diese Worte lesen, die so unnachvollziehbar, unglaublich sind. Ja, warum? Warum ist es so? Und immer noch so. Mhm. Ja? Mhm.
Und wenn ich es jetzt noch auf so eine geistliche Ebene bringe, biografisch sind es meistens die Dinge, die hier Jesus anspricht, für die ich bete, dass sie nicht eintreffen mögen. Also so, so diese geistliche Armut, ich bete eher so, er schenkt mir so die geistliche Fülle, schenkt mir den Weitblick, schenkt mir Verständnis, schenkt mir Schenken, ja, das hat was auch mit Besitz dann zu tun, dann habe ich es ja, dann besitze ich es oder auch hier Leid. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nichts vormachen, wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch Leid gerade der Moment, vor dem wir uns am meisten fürchten und deswegen ihn auch am meisten bebeten, also oder wegbeten. Ich leide, ich bin krank, bitte bete für mich, dass es vorbeigeht. Sanftmut. Ja, hungern.
Dafür betest du nicht. Oder?
Für Sanftmut bete ich natürlich. Ja, deswegen bin ich das so schnell, habe ich das so schnell begangen. Ja, aber was ist Sanftmut? Ich meine, Sanftmut ist ja nicht etwas, was Passives ist, sondern was Kontrolliertes ist. Also ich lasse lieber meinen Mut so unkontrolliert heraus und nicht gezähmt. Also wie gesagt, wenn ich so die Bitten durchgehe, dann merke ich eigentlich auf geistlicher Ebene, würde ich meine Beziehung mit Gott gesund beschreiben, wenn ich dort Erhörung empfinge. Aber hier sagt Jesus ja ein ganz anderes Konzept. Wenn es dir so geht, wenn du diesen Mangel spürst, wenn du diese Zerbrechlichkeit des Lebens, aber auch des geistlichen Lebens empfindest, dann bist du in guten Händen.
Ja, ich finde, die Sätze sind ja auch irgendwie so knapp gefasst, so reduziert, dass man eigentlich nichts mehr weglassen kann. Ja? Also glückselig sind die Armen in Geist. Man kann jetzt wirklich lange darüber nachsinnen, wen meint er jetzt überhaupt? Also, was meint diese Vokabel? Ja? Ja. Oder die nach Gerechtigkeit hungern. Ja? Mhm. Wie stark nach Gerechtigkeit hungern? Also irgendwie, diese Sätze, die treffen schon tief. Ja? Aber sind auch so reduziert von der Wortwahl insgesamt, dass du eigentlich nicht anders kannst, als dich wirklich tief damit auseinandersetzen. Mhm. Wen meint er jetzt? Ja? Ja. Also, wer sind die Personen, die da...
Also ich finde es bezeichnend, dass bei dieser Paradoxie, dass unsere Welt nicht nach diesen Worten irgendwie zu leben scheint, so zu funktionieren scheint, aber diese tiefe Ebene, die in uns berührt wird, wenn wir das lesen, und das schon seit Generationen, und auch Menschen unterschiedlichsten Hintergrunds haben sich ja von diesen Worten inspirieren lassen, ja, auch von der Bergpredigt im Kontext gesetzt. Leute wie Mahatma Gandhi, so, ja, der sich auf diese Worte so berufen hat, um die Friedensbewegung in Indien, Widerstandsbewegung zu führen. Martin Luther King, viele andere. Ich habe einen sehr guten Freund in der Presence Kultur Lounge, wo ich wirke in Frankfurt, der vom buddhistischen Kontext kommt, der sich auch stark mit diesen Worten auseinandersetzt. Und ich finde es bezeichnend in diesem Reflexionsbüchlein über die Bergpredigt, dass es heißt, dass die Worte der Seligpreisungen nicht nur sich an die Jünger Jesu richten, sondern an die ganze Menschheitsfamilie. So, richten sich an alle. Also irgendetwas wird in uns bewegt. Und das ist so für mich die Frage, was passiert so mit uns, wenn wir das so lesen, auch als Menschen? Als Menschen, nicht nur als Jünger, sondern auch als Menschen. Was wird da eigentlich in uns bewegt, was in uns resoniert, unseren Wirklichkeiten so zu trotz? So? Was schwingt denn da so in uns? Also auch wenn wir uns dagegen wehren, also im Grunde genommen ist da dieses so Empfinden, also dort, wo Bescheidenheit ist, das tut uns doch gut, wo Arroganz ist. Also wenn jemand sagt, er weiß alles, tut uns nicht gut. Oder dort, wo Menschen uns sanftmütig ansprechen, das tut uns doch gut. Oder wo Gerechtigkeit angesprochen wird. Also wir leiden darunter, aber irgendwie tut uns gut. Oder? Also irgendwas ist doch in uns, was er hier berührt, wo wir, wie hast du es gesagt, so falsch abgebogen sind irgendwie, vergessen haben, wer wir als Menschen sind. Und das ist irgendwie so verschüttet und hier kommt dieser Lehrer und spricht da so hinein. So. Ja.
Du hast gerade dieses bis zu dem Punkt Gerechtigkeit angesprochen. Ich habe in dem Moment, ich muss mich kurz sammeln und mir überlegen, Gerechtigkeit ist ja beispielsweise ein Punkt, nach dem wir uns alle sehnen würden jetzt, wo wir sagen, willst du, dass Gerechtigkeit hergestellt wird? Ich glaube, jeder würde es befürworten. Die Frage, die sich nur mir stellt, ist, ist es so die Gerechtigkeit nach meinen Konditionen? Ich weiß nicht, ob das unbedingt hier das ist. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht das ist, was Jesus hier meinte. So. Also Gerechtigkeit scheint eine Größe zu sein über den Menschen. Und manchmal sind vielleicht doch unsere menschlichen Sehnsüchte, unsere Hoffnung, wo wir als Menschen herkommen, da sind wir uns ähnlich, aber wir sind so individualistisch, dass wir sagen, aber es muss nach meinem Prinzip laufen. Es muss nach meiner Art der Gerechtigkeit laufen. Es muss nach meiner, ich bin sanftmütig, aber in meiner Fasson eben. Ja? Und ich glaube, dass Jesus da aber trotzdem noch mal eine Stufe darüber steht und sagt, das muss in einer anderen Person oder in einem anderen Wesen verankert sein. Es kann nicht in dir verankert sein, was hier passiert. Also wir spüren etwas, wir empfinden damit, wir gehen damit, wir wissen, wie die Welt sein sollte, aber ich glaube, dass wir sie trotzdem, wie die Welt sein sollte, mit so einer getrübten Brille sehen. Und das, was Jesus hier macht, ist so, er muss die Scheiben unserer Brille erstmal so klar werden lassen und sagen, eigentlich ist es noch was viel Größeres. Es übersteigt dich als Mensch, es übersteigt dich als Wesen, das sich nach einer Sache sehnt oder empfindet oder darunter leidet. Es ist mehr dahinter.
Ja, aber es scheint irgendwie, als ob Jesus hier wirklich eine Bedürftigkeit, einen Wert, eine Sehnsucht trifft, die man vielleicht schon irgendwo in sich spürt und merkt, was eben das Wort der Resonanz in den Raum mitgestellt. Ja, also das resoniert ja in uns. Ja, also, und das zeigt ja letztlich auch, wenn es resoniert, dass Empathie im Menschen da ist. Also mit diesen Werten, mit diesen Worten wird ja irgendwie auch Empathie geweckt in uns. Also wir können mitempfinden, wir können mitfühlen. Oder wir sagen, genau diese Werte wünsche ich mir ja eigentlich auch. Ja. Und irgendwie, klar, das Bewusstsein kann man sie in der Vollkommenheit, in der Vollendung nicht erreichen, kann man sie nicht haben. Und vielleicht bleibt ja immer so ein Stück weit eine Lücke da, ja? Also da ist auch ein Ideal dieser Werte, die sind nicht zu erreichen, aber es bleibt immer so ein Stück weit ein Verlangen, ein Wollen, ja? Ja, aber ich glaube, die Bedürftigkeit, die sehen wir und es resoniert in uns, ja.
Ist ja so schon, also dich aus die Frage, von welcher Währung sprechen wir hier so im Grunde genommen? Wenn wir diese Bedürftigkeit haben, wenn wir aber zu kurz kommen, auf welche Ebene werden diese Worte gesprochen? Das ist schon so entscheidend. Also diese Dimension des Reiches Gottes, die auch hier angesprochen wird, es gibt eine Dimension, die ist größer sozusagen. Es gibt Trost auf einer anderen Dimension. Es gibt Reich Gottes, die kommt. Es gibt diese Wirklichkeit Gottes. Weil man in sein Angesicht schaut anschließend oder weil als Friedensstiftende wir als seine Kinder betrachtet werden, also Menschen, die sein Wesen ausstrahlen. Also da ist ja schon durchaus diese Dimension, die über das Menschliche hinausgeht, die den großen Bogen schlägt, den großen Wurf gibt, dass ja, wie gesagt, diese Worte geblieben sind, auch wenn andere, die nach diesen anderen Seligpreisungen gekommen und gegangen sind, über die reden wir ja nicht. Aber irgendwie, wir reiben uns ja an diesem Meister immer noch ab, so als Menschen. Und da wäre halt so die Frage, inwieweit sind die Dinge, die hier tief angesprochen werden, auch in uns Menschen drin, die über weit über die, sage ich mal, sichtbare Menschliche hinausgehen, in uns allen. Menschen, weshalb wir irgendwie doch uns mit diesen Worten verbinden. Und wenn wir das tun, was ist das eigentlich? Also was ist das mit anderen Worten? Es ist ja unheimlich schwer, nach diesen Worten zu leben. Ich meine, was kommt dabei heraus im Sinne von, Also, was soll uns antreiben, nach diesen Worten zu leben, die irgendwie in dieser Welt zum Scheitern verurteilt zu sein scheinen, dennoch, was in uns auslösen, zugleich auch viel kosten? Also, wie können wir diese Worte begreifen und was, also, also mit anderen Worten, ist ja nicht so, dass es heißt, hey, lebst du nach diesen Worten, alles gut. Im Gegenteil. Also ist ja, man könnte auch sagen, es gibt eine gewisse Vertröstung weiter. Also was ist das? Also nach welchem Maßstäben? Also die Seligpreisungen, ich nenne es einfach mal des Kapitalismus, ja, um was aufzugreifen. Das ist ja klar, so wie die funktionieren und was du vielleicht davon hast oder so. Ja. Aber wonach funktioniert das und auf welche Ebene verwirklicht sich was? Und welche Entbehrungen bringt das auch mit sich für uns und auch Belohnungen? Ich weiß es nicht. Ja.
Ich bin immer noch bei diesem Anfangsgedanken. Hat Jesus vergessen, dass er auf der Erde ist? Spricht er hier aus einer göttlichen Perspektive? Gott, der das Leben gemacht hat, der weiß, wie das Leben funktioniert. Bis auf die ersten und die letzte. Ne? Das, also weiß ich nicht, das ist ja schwierig, aber die sind ja auch vielleicht ein bisschen anders in ihrer Verheißung. Ne? Das sind ja die beiden, die mit dem Himmelreich verbunden sind, die geistlich Armen. Ihre ist das Himmelreich und die Verfolgten, ihre ist das Himmelreich. Aber dazwischen, ja, also eine Welt, wo man eher Leid erträgt, als es zufügt. Eine Welt der Sanftmütigen, eine Welt derer, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, eine Welt der Barmherzigen, eine Welt derer, die reines Herzens sind, die friedfertig sind. Ja, natürlich, das ist das Leben. Das ist das, also so wende das mal auf den Nahostkonflikt an. Das wäre die Lösung. Die schaffen wir nicht als Menschen. Aber so funktioniert Leben. Und das Gegenteil ist dann der Tod. Also wenn du eher Leid zufügst, als es zu ertragen, wenn du nicht sanftmütig bist, sondern aggressiv oder wie auch immer man es ausdrückt, wenn dir die Gerechtigkeit egal ist und der Friede, ja, dann kommt kein Leben raus dabei. Ja? Und das, glaube ich, zu spüren, ist ja schon mal ein großer Schritt, weil, wie du sagst, der Kapitalismus, die Leistungsgesellschaft, Leute, die Power haben, die Alpha-Tiere und so weiter, die denken sich so, was will ich damit? Aber auch die stoßen irgendwann an die Grenzen und merken, okay, aber also ohne das sterbe ich. Vielleicht erst mal innerlich, aber irgendwann garantiert auch ganzheitlich und körperlich.
Also ich finde es interessant, dass Jesus hier den Menschen, die damals übersehen wurden, wie das auch heute der Fall ist, damals übergangen wurden, wie das auch heute der Fall ist, denen gibt er hier eine Stimme. So, er gibt ihnen Gewicht und Bedeutung. Ja? Also er hebt genau die hervor. Ja? Also derjenige, der niemals gemeint ist und gemeint wird, so würden wir heute denken, den meint er aber. Ja? Und zeigt mit dem Finger auf ihn. Ja? Also du, der du geistig arm bist, wie auch immer, und wir könnten sie jetzt alle rezitieren. Ja? Er sagt, dich meine ich und dich hebe ich hervor. Ja? Ich kann mich entsinnen, das war wahrscheinlich in der Schule irgendein Unterricht, Politik, da sagte unser Lehrer damals, die Gesellschaft ist immer nur so gut, wie es dem Schwächsten in der Gesellschaft geht. Ja? Also er hat eben genau diesen Bedürftigen, den hat er in den Vordergrund gestellt und ein Stück weit auch als das Maß für die Gesellschaft genommen. Ja? Also wie ist die Gesellschaft so? Ja?
Also ich möchte da was Schönes euch vorlesen, weil es direkt dazu passt, nämlich in diesem Büchlein, also diese Aussage, in welche Richtung diese Rede geht. Ich lese es doch euch vor, das ist meine Übersetzung hier. Also es heißt hier, Christus spricht klar aus, welche Gesinnung er jederzeit anerkennen und segnen wird. Von den ehrgeizigen Günstlingen der Welt kehrt er sich ab zu denen, die von ihnen nicht anerkannt werden. Und preist alle selig, die sein Licht und Leben annehmen. Den geistlich Armen, den Sanftmütigen, den Demütigen, den Traurigen, den Verachteten, den Geschmähten und Verfolgten streckt er seinen Retterarm entgegen und spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Was für mächtige Worte. Was für mächtige Worte. Es gibt dieses 2000 Jahre später ungefähr, sagt Nietzsche, lasst uns die Menschheit, die Kranken, die Schwachen, die Ausgestoßenen, lasst sie uns als Akt der Nächstenliebe vernichten. So, ja? Also jetzt mit meinen Worten. Also er sagt, so, es ist kein Platz für diese Menschen. Und er will so den Übermensch beschreiben. Und da kommt ein Mann, 2000 Jahre eben vor Nietzsche, und der sagt so, eigentlich, ich zeig dir, wer wirklich so ein Übermensch ist. Das bin ich, der die Schwachheit an sich rankommen lässt. Mhm. Der ja, und das muss man sich ja schon überlegen, Matthäus Kapitel 1 fängt ja an, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Ich lese jetzt nur bis dahin erstmal. Ja? Also Sohn David ist klar, es ist der Königssohn, der jetzt kommt. Also das ist jemand, der eigentlich die ganze Macht, die ganze Fülle mitbringt und der mehr als das Recht hätte, den auszuschließen, der eben keinen Platz hat. Und er formuliert es anders und sagt, nein, ich bin der König und das sind meine Herrschaftspunkte. So funktioniert mein Reich. Und ich bin ein König, der sogar den Schwachen zu sich kommen lässt. Mhm. Wenn ihr beladen seid, wenn ihr bedrückt seid, dann erquicke ich. Also was ist das für ein König? Das ist so die Frage. Also, und in unserer Gesellschaft, du hast es angesprochen, oftmals, ja, wir leben in einem Sozialstaat. Wir haben den Unterdrückten oder den Ärmsten schon irgendwie auf dem Schirm. Aber ich bezweifle, dass es so wirklich ist von dem, was Jesus hier sagt. Also ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft so gesund ist, auch wenn der Schwächste irgendwie gesehen wird, sondern darf der Schwächste teilhaben, weil hier ist ja, der Schwächste ist Teilhaber des Reiches, was Jesus hier sagt. Also es geht auch gar nicht so sehr um den, der ihm Leid zugefügt hat, bis Vers 11, wo es dann um die Propheten geht, die verfolgt werden. Es geht aber einfach nur darum, dir geht es in dieser Art und Weise Leid, Traurigkeit, dich hungert, dich dürstet, dann bist du hier genau richtig. Also eine ganz andere Lesart für mich, wenn ich das hier lese, als was die Gesellschaft mir oder den Ärmsten der Armen bereiten würde.
Also ich merke für mich, ich hänge das so ein bisschen so in der Schleife drin, wie verhalte ich mich zu diesen Texten. Ja? Also ich stelle fest, mit keinen diesen Typisierungen identifiziere ich mich wirklich absolut. Ja? Also vielleicht bin ich auch nicht derjenige, der absolut der Barmherzige ist, der zu 100% Frieden stiftet. Ich bin nicht der Verfolgte um der Gerechtigkeit willen. Und irgendwie frage ich mich, soll ich das ein Stück weit mehr suchen, ja? was Jesus hier so in den Vordergrund steckt, also den Menschen, den er hier ein Stück weit pointiert. Ja? Und da fallen mir halt so unterschiedliche Lesarten ein. Ja? Also das eine wäre eine Möglichkeit, Jesus sagt, mit den Wundern, die er tut, dort, wo er Menschen begegnet, bricht das Reich Gottes hier auf der Erde an. Und das könnte quasi so die große Bergpredigt, so die Einführung sein, so lebt es sich nach dem Reich Gottes. Ja? Dann stelle ich fest, okay, genüge ich dem, ja? Also entspreche ich dem. Ja, ja. So die eine Lesart. Ich weiß, Luther meinte dazu, daran kann ich und soll ich nur scheitern, ja? Um zu merken, also ich kann dem so nicht genügen und muss dann zu Jesus kommen und sagen, nehme ich an mit all meiner Schwachheit und meinem Ungenügen. Wie verhalte ich mich zu diesem Text? Also, das merke ich, das fordert mich heraus. Ja. Geht auch nicht so ganz spurlos dann an mir vorüber. Ja.
Aber um diese Frage zu beantworten, würde mich schon nochmal die Frage des Adressaten oder des, na nicht, ja doch, des Adressaten, also wer, an wen ist dieser Text gerichtet? Na, du hast ganz am Anfang gesagt, Mose ans Volk, Jesus an alle Gläubigen, so tatsächlich wird auch das Wort Volk erwähnt, die große Menge, ne, die unterwegs ist, sowohl hier in Matthäus als auch in Lukas. Interessant finde ich aber dann, es ist nicht ganz eindeutig, dass die Jünger erwähnt werden. Ja. Ja, also das Volk ist da, ersetzt sich, die Jünger treten herzu und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Also Und das ist ja jetzt so eine Frage, muss ich ein Jünger Jesu sein, um mit dem hier umzugehen? Ja, oder, also wir haben jetzt sehr sphärisch, philosophisch drüber geredet, dass das wahre Leben beschrieben wird und dass das Prinzipien sind, die ganz tief im Menschen sind und so. Ja, aber auch wenn es dann zu den Verheißungen geht, die ja damit verbunden sind, Ist das eine, sind das Glaubensverheißungen oder kann man die jetzt eins zu eins ausprobieren? Also kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, gut, dann bin ich jetzt mal ganz barmherzig und dann werde ich aber auch Barmherzigkeit erfahren. Funktioniert das so? Also das wäre, glaube ich, wichtig, sich mit dieser Frage auch mal auseinanderzusetzen, um das einzuordnen, bevor ich mich so diesem Appell stelle. Ja? Weiß ich nicht, was ihr dazu denkt. Ob da einfach die gesamte Menschheit jetzt angesprochen ist oder wirklich die Nachfolger oder vielleicht sogar die Jünger als besonders Berufene zum Dienst für Jesus in der Welt. Wäre auch eine Möglichkeit.
Wenn es nur die Jünger sind oder gerade auch, die dann später zu den Aposteln erwählt werden, wenn man deren Leben jetzt hier an den Verheißungen messen würde und das hier auf dieser Erde verorten würde, diese Belohnung oder dieser Zuspruch, diese Verheißung, müssten wir sagen, ist es einfach nicht wirklich eingetreten. Also so dieses Erdreich zu besitzen oder Barmherzigkeit zu erlangen, Gott zu schauen. Ich glaube, das sind nochmal andere, ist ein anderer Blick. Also wenn wir das nur allein hier auf der Erde irgendwo verorten, dann würde das sehr kurz sein, weil es wäre ja letztendlich doch irgendwie wieder durch Menschen ein Zuspruch und das ist immer im Letztendlichen gebrochen. Also es kann nichts Permanentes und Ewiges sein. Ich glaube, ja natürlich, du hast die Jünger, die hier erwähnt werden in Vers 1, für mich war es aber immer noch entscheidend, Himmelreich haben wir in Vers 3 und Vers 10, also wird das schon mal erwähnt, aber schon in Vers 17, Kapitel 4, Vers 17, fängt Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und für mich war deswegen auch immer so die Bergpredigt an diesen Himmelreichsversen mit aufgehangen, nämlich eigentlich so die Ansprache, jeder, der umkehren möchte, an den richten sich diese Worte. Also jeder, der umkehren möchte, jeder, der sagt, hey, ich reflektiere, ich sehe, wie mein Leben ist, ich sehe, wie die Gesellschaft ist, ich sehe, wie diese Welt ist. Ich möchte da nicht stehen bleiben, sondern ich kehre um, Metanoia steht da, dieses 180 Grad zurück. Ich möchte zurück. Ja. Ich möchte zurück, wo eigentlich mein Menschsein begonnen hat. An die ist dieses gerichtet, so empfinde ich das.
Ja, aber dann würde das ja heißen, im Grunde genommen, dass das, was Jesus hier beschreibt, dann in dieser Realität, in dieser Welt, irgendwie auch ein Nichtort, ein Utopos ist. Ja? Also dann müsste man tatsächlich sagen, das heißt ja irgendwie glücklich, glückselig, aber man müsste dann ja sagen, glücklich sind die Unglücklichen. Ja? Also, aber die bleiben irgendwie unglücklich. Also wenn das, was ihr beschreibt, eben außerhalb dieses Himmelreiches, was du jetzt erwähnt hast, nicht realisierbar ist, ja, dann muss ich sagen, da wird eine Hoffnung geweckt, eine Spannung erzeugt, ja, nämlich zu der Realität, die ich dann letztlich wieder erlebe, zu der ich zurückkehre und sage, sorry, tut mir leid, ist
das
nicht realisierbar.
Das kann nicht erfüllt werden. Ne? Also deshalb auch gerade an der Stelle, also wer sind die Adressaten? Also ich würde schon auch da mitgehen, zu sagen, es berührt ja etwas auch in der Volksmenge. Also in allen Menschen. Und dadurch würde ich schon auch dieser Dimension des Reiches Gottes oder des Reiches der Himmel, von der Jesus spricht und lehrt und erfahrbar macht, schon von einer größeren Dimension sprechen, die über seine Jünger hinausgeht, aber in einer Disziplin derer, die Jünger ein Teil werden können, nämlich. Und das wäre dann der nächste Schritt. Als Jünger gehst du eben in eine Disziplin der Nachfolger eines Meisters, an dessen Füßen du sitzt und lernst, auch bezeichnen, dass er gesessen hat, als er diese Worte gesprochen hat. Du sitzt zu seinen Füßen, du lernst und versuchst, diese Worte weiter zu tragen, als Mensch, aber auch als Jünger. Aber du weißt, diese Worte gehen über dich hinaus. Das ist eine größere Dimension, in der alle einbeschlossen sind. Deshalb würde ich sogar wagen zu sagen, dass die Reich der Himmel-Erfahrung, wie sie jetzt hier der Meister beschreibt, eine universelle menschliche Erfahrung ist, in der Barmherzigkeit gelebt wird, Sanftmut gelebt wird, Friedensstiftung gelebt wird, das Ausstrecken nach Gerechtigkeit gelebt wird. Wie jetzt vor ein paar Tagen jemand mein Geldbeutel, das ich fallen habe lassen und ich habe es nicht mal gemerkt und mich angerufen hat, weil da meine Visitenkarte drin war und da waren meine Kreditkarte, Ausweis, da war alles drin. Ruft an und sagt, Sie haben bestimmt im vorigen Leben was Gutes getan, kommen Sie vorbei, holen Sie es ab. Dann gehe ich und hole es ab. Und es ist ein Mensch, dessen Hintergrund Iran ist. Und ich sage zu ihm, Gott hat Sie gebraucht, dass Sie mir helfen heute. Es berührt mich. Und er sagt, wer sind Sie? Ich bin Pfarrer. Sie sind Pfarrer? Nein. Ich bin Imam für Christen, habe ich ihm gesagt. Ja. Wir haben uns angeschaut und ich sagte zu ihm, wissen Sie, mein Meister lehrt, das Gute, was wir Menschen tun, wie wir es für uns wollen, ist der Weg des Reiches. Und da konnte er mitschwingen. Und dann, er hat auch einen Brotladen, zwei Tage später wollte ich was bei ihm kaufen, aber es hatte zu, aber er hatte noch eine Tüte. Ich war mit einem Kollegen da, das schenkt er mir noch. So. Sagt, nehmen Sie mit. Und wir beten und die Augen leuchten. Das ist für mich Reich Gottes Erfahrung, wo überall, wo Sanftmut ist, Barmherzigkeit ist, Gerechtigkeit ist, Auge auf den anderen behalten, auch wenn Menschen es anders nennen mögen, das ist diese Erfahrung. Deshalb resoniert es ja. Und die Einladung ist, diese Übersetzung zu machen, das ist ein gesegneter Weg, auch für Menschen, was das große Ganze im Blick hat. Vielleicht nennen sie es nicht Reich Gottes, auch nicht die kommende Welt, aber das große Ganze. Und ich glaube, unser Meister, es gelingt ihm, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Deshalb sind die Jünger da, aber auch die anderen Volksmengen, weil jeder dort andocken kann, wo er kann, weil es eben eine größere Dimension ist. Und das ist dann auch für mich dann im Grunde genommen so diese Währung, wie ich sie so nennen würde, der Belohnung, ist eine andere, aber nichtsdestotrotz eine sehr wirksame. Denn Sanftmut, Gerechtigkeit, Frieden, das kostet viel Weisheit, Mut, Kreativität, neue Wege gehen, das ist ja sehr herausfordernd. Und überall, wo wir es erleben, das tut uns doch gut. Das ist doch vielleicht mit der Grund, warum die Welt doch nicht ganz auseinandergeflogen ist. Ja, man kann es ja umkehren und sagen so, was ist los in unserer Welt? Ja, weil das gelebt wird, irgendwo, und von Menschen irgendwie angestrebt wird, die sanftmütig sind, Gerechtigkeit und versuchen fair zu bleiben und nicht diese Dinge missbrauchen, wie du vorhin sagst, für ihre eigenen Zwecke. Vielleicht sind wir dennoch irgendwie da und Reich Gottes immer noch hier.
Ich schwinge da voll mit, mit dem, was du sagst. Und finde es ist auch ein Auftrag, ja, und auch ein Wachsen da drinnen. Also das Beispiel, was du gesagt hast, diesen mit anderen Menschen sich so zu begegnen, zu verbinden. Aber trotzdem, so im letzten Ende kann ich jemand sein, der jetzt, ich nehme jetzt gerade hier das Vers 4, weil mein Auge drauf fällt, ich kann jemand sein, der einen Leidenden tröstet, aber ich bin doch selbst Leidender. Brauche auch den Trost. Also da ist diese Verbindung da. Aber mein Trost wird wahrscheinlich niemals ausreichen, um das Leid tatsächlich aufzufangen, zu tragen. Das wär eine menschliche Überhöhung. Oder das Erdreich zu besitzen. Oder jemanden zu sagen, hey, weißt du, du sehnst dich nach Gerechtigkeit. Ich bin der Mensch, der dich satt werden lässt. Ich glaube, wir können da schon Schritte gehen und ganz wichtige, elementare Schritte gehen. Und wenn wir diese Schritte gehen, würde auch die Welt anders aussehen. Würde es auch in meiner kleinen Welt anders aussehen, wenn ich das so konsequent leben würde. Aber die letzte Frage, wer ist denn aber der, der tatsächlich satt macht, was dann Bestand hat? Da muss ich sagen, das kann ich als Mensch nicht machen. Das Problem ist zwar menschengemacht, aber die Lösung muss göttlich sein.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich bin nochmal bei deinem Gedanken von vorhin, Samrit, irgendwie muss man sich ja schon auch ein Stück weit die Frage stellen dann so, wer und was ist der Mensch dann, ja? Also wenn er wirklich vielleicht von seiner Art und Weise der Lebensgestaltung vielleicht eben diese Werte nicht alle trifft und trotzdem ansprechbar ist darauf, ja? Also ich habe hier so den Text im Buch des Prediger von Salomo aufgeschlagen. Hier ist so herausgegriffen, da heißt es ja, alles hat er, also Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in sein Herz gelegt, also des Menschen. Also das scheint eine Sehnsucht im Menschen zu sein, ein Bewusstsein für das Göttliche, wie auch immer, das verdunkelt ist im Menschen oder vielleicht nicht so sichtbar ist, aber scheint etwas da zu sein. Damit weiß ich, vereinnahmt man vielleicht auch den Menschen, der jetzt Gott leugnet, der Atheist, der wird jetzt sagen, ja, Moment mal, das bin ich nicht. Aber irgendwie scheint es ja doch eben etwas Menschliches zu sein. Und wir sprechen auf diese Texte an. Ja? Sie rühren uns an. Und selbst wenn wir merken, da ist eine Unzulänglichkeit in uns, das tatsächlich zu erfüllen, also ist es ein anderer, der das zu 100% geben kann und muss, aber dennoch spreche ich auf diese Texte an, ja? und merke, da bewegt sich was. Absolut, in mir. Ja. Und jeder, der diese Texte liest, der sagt, sie haben was. Ja,
ja ich meine, ja, da ist ja im Grunde genommen die Frage berührt, jetzt aus der Perspektive des Jüngerseins, also für Menschen, die jetzt in dieser Disziplin sich bewegen und sagen, wie die Jünger damals, also dieser Meister, mit dem setze ich mich auseinander, ich versuche in seinen Fußstapfen zu laufen, von ihm zu lernen, sich zu seinen Füßen zu setzen. Da stellt sich ja dann die Frage, die du auch vorhin aufgeworfen hast, was bedeutet das? Also ist das etwas, was einfach unsere Unzulänglichkeit aufzeigt, weshalb wir kapitulieren? In die Richtung geht vielleicht auch Luther, den du erwähnst, dem ja diese Gerechtigkeit aus dem Glauben hoch und heilig ist, dass er sämtliche Texte in diese Richtung deutet, so gefühlt. Ja, ja, kann das auch diskutieren, denn von diesen Dimensionen ist hier nicht die Rede. Ja? Also dann ist ja die Frage, was bedeutet das innerhalb dieses Matthäus-Evangeliums oder auch des Lukas-Evangeliums für die Jünger? Also was sollen sie machen? Oder womit sind sie gegangen? Also was bedeutet im Grunde genommen diese Disziplin, in der sie sich begeben haben oder in der wir uns begeben? Oder auch jene, die sagen, von diesem Meister will ich mehr lernen. Das ist eine sehr wichtige Frage, so, ja, wie wir das lesen oder was sollen wir jetzt machen? So, ja. Ich stelle es mal so in den Raum. So, was bedeutet es für diesen Pfad?
Würde ich sagen, der Appell lautet, der Blick und die Tat muss diesen Menschen gelten, ja? Weil ihnen ja schon, und das ist die Verheißung in diesem Wort, das Reich gehört, ja? Also die hat Gott in besonderer Weise im Blick. Also dann habt du sie auch im Blick, ja? Und übersieh sie nicht. Also das höre ich da schon auf jeden Fall heraus. Also wenn du die Realität des Jüngers ansprichst, also der Meister sieht diese Menschen, er hebt sie hervor, er gibt ihnen Bedeutung, er macht sie wichtig. Dann kann es nicht sein, dass du sie übersiehst. Ja. Genau, gehört dein Blick eben auch dorthin und deine Tat, dein Mitgefühl. Ja.
Ich habe mal so für mich gerade die Seligpreisungen durchgelesen so, und habe mir nochmal so überflogen und habe mir die Frage gestellt, ist das der Weg, den der Meister auch selber schon gegangen ist? Ist er diesen Weg vorgegangen? Und eigentlich ist jede Seligpreisung genau das, dass es den Weg Jesu auch beschreibt, der geistlich arm wurde. Ich meine, Philipper 2 ist wahrscheinlich so das, der Christus-Hymnus, so das beste Beispiel, der die Fülle hatte, kommt in eine gebrochene Welt. Genau wie meine Stimme. Kommt in eine gebrochene Welt hinein, in eine kaputte Welt hinein. Leid tragen. Ich meine, Jesaja 53, er ist der, der alles trägt, die Krankheit, Leid, Schmerz. Und man kann wahrscheinlich jetzt wirklich durchgehen und sehen, das ist der Weg, den Jesus gegangen ist, der sowohl als auch erlebt hat. Also sprich, du hast gesagt, ich achte auf die Menschen, ich achte auf die, denen es so geht. Ja, warum? Weil Jesus ja immer wieder sagt, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, weil Jesus diesen Weg gegangen ist schon. Und auf der anderen Seite bekomme ich als Jünger Jesu auch eine, nicht nur ein Vorbild, sondern auch eine Stimme, wenn ich in diesen Momenten selber mich befinde, in diesem Bewusstsein der Armut, in diesem Bewusstsein des Leides oder in diesem Hunger und so weiter, dass da der Meister schon diese Schritte gegangen ist, er kann da auch empathisch mit mir mitgehen. Also sprich, wenn er von mir oder wenn er mich beauftragt, Menschen zu begleiten, dann deshalb, weil er mich ja selbst auch begleitet, weil er an der Stelle dort schon gegangen ist, wo ich gegangen bin. Er ist schon beim Marathon wenn ich Marathon laufe und ich komme an Kilometer 7 und sage mir, es ist so unglaublich hart, weiß Jesus, weißt du, ich war da ja schon, ich bin schon in Kilometer 7, da war ich schon vorbei und Kilometer 15, oh, ich kann nicht
mehr. Es kommt noch härter.
Es kommt noch härter, aber da war ich auch schon, an dem Punkt war ich auch schon. Und das ist was anderes, als jemand zu sagen, lauf jetzt den Marathon und ich esse eine Tüte Chips dabei. Aber ich werde dich motivieren. Also Jesus hat diesen Weg selber gegangen, in allerletzter Konsequenz hinein. Und das resoniert dann in mir. Der Meister ist sich nicht zu schade, den Weg selber in aller Konsequenz bis zum Ende zu gehen.
Ja. Das ist krass. Ja. Das ist natürlich schon so, das bewegt mich, denn in der Tat, den Weg der Sanftmut, der Gerechtigkeit, des Friedens ist er nicht nur gegangen, er hat auch was dafür bezahlt.
Ja.
Auch innerhalb der Bergpredigt, diese Feindesliebe und all die Themen, die er benennt, wo es aber auch um neue Wege geht. Nicht Ergebung des Schicksals, sondern neue Wege zu gehen, mit Konflikten umzugehen, mit Schwierigkeiten umzugehen, auf andere Wege Widerstand zu leisten oder das Leben erfahrbar zu machen. Und das ist also für mich unheimlich stark, wenn ich das höre oder wenn ich reflektiere, unser Meister ist diesen Weg vorausgegangen. Mhm. Es hat ihn unheimlich viel gekostet. Und ich finde es bezeichnend, dass so in dem Kontext der Bergpredigt, wo Jesus in Kapitel 7, Vers 12, wenn er diese Worte formuliert, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten, sagt er, so in der Zusammenfassung. Und da kommt es genau in diesem Zusammenhang, geht hinein durch die enge Pforte.
Ja.
Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Also in diesem Zusammenhang. Der Weg, den er gegangen ist, der seine Jünger gehen, ist ein sehr, sehr schmaler Weg, weil er viele Optionen ausschließt, wie Manipulation und Wut und Kaputtmachen und so weiter. Es ist ein sehr, sehr schmaler Weg, diesen Weg des Gesetzes und der Propheten zu gehen, zu tun, was wir wollen. Das ist ein sehr, sehr schmaler Weg, also zu der wir eingeladen sind, der auch viel kostet, der ihn auch gekostet hat. Das Leben letztlich gekostet hat. Und das ist dann schon auch so eine Frage, auch so, wie viel kann es uns kosten?
Es ist ja so, dass die...
Oder wollen wir also überschlagen seine Kosten? Wenn wir nachfolgen, sie überlegen sich gut.
Ja.
Also wenn man das als Pfad der Jüngerschaft, also auch so dem auch dem Respekt zu gebühren, zu sagen, irgendwie, ich bin in diesen Weg jetzt hineingeraten, ich komme jetzt aus der Nummer nicht raus, ich bin schon Nachfolger, aber zumindest sollte ich die Bescheidenheit haben, zu reflektieren. Ja. Worauf habe ich mich eingelassen oder worauf lassen wir uns ein? Und also wie sieht dann in unseren bescheidenen Möglichkeiten auch Glaubwürdigkeit aus?
Ja.
Hast du ja gesagt, der Meister hat es ja gelebt, deshalb folgen wir ihm nach. Also das sind ja so diese Fragen.
Ja, vor allem, weil ja die Belohnungen, die hier versprochen werden, großteils, würde ich mal sagen, geglaubt werden müssen. Also klar, das Reich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes, die ist schon angebrochen und wir erleben sie innerlich. Aber dass wir das Erdreich besitzen, wenn wir sanftmütig sind, das ist noch ein Akt des Glaubens. Und diesen Glauben brauchst. Und das ist ja egal, also auch die Geschichte, die du erzählt hast, braucht ja auch den Glauben an irgendwas, dass es besser ist, diesen Geldbeutel zurückzugeben, als ihn zu behalten. Ja, da ist ja, also die Belohnung dafür ist auch nicht materieller Art gewesen und sichtbar und sofort da, sondern vielleicht innerlich, vielleicht auf der Beziehungsebene, vielleicht zwischenmenschlich ist die Belohnung schon da. Aber genau dieser Preis, den du jetzt angesprochen hast, wenn man diese Rechnung aufmacht, muss man sehr viel an Glauben mit auf die Waagschale legen, damit sich das ausbalanciert. Oder vielleicht auch für die Leute, die so leben und, wie du vorhin gesagt hast, an keinen Gott glauben, sehr viel Idealismus mit in die Waagschale werfen, damit diese Rechnung eben aufgeht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir selber dann manchmal scheitern an diesem Anspruch.
Aber du hast vorhin noch mal so diese enge Pforte angesprochen oder den Weg, den der Meister vorzeichnet und man soll ihm folgen. Das spielt mir ein Stück weit in meine Gedanken mit hinein, weil ich habe mich auch gefragt, warum haben diese Worte nicht eine Durchschlagskraft in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, im Hier und Jetzt. Ja? Also wenn das doch so großartige Worte sind, so groß die Verheißungen, warum realisiert sich das nicht hier und jetzt? Ja? Und vielleicht hängt die Realisierung tatsächlich an denen, die bereit sind, diesem Meister zu folgen, Jesus, den du zitiert hast, eben durch diese Pforte hineinzugehen. Wer wirklich sich von diesen Werten total inspirieren lässt, bereit ist, diesen Weg der Demut zu gehen, und wir haben dann schon beschrieben, welchen Weg Jesus geht, erst dann wird es Realität, ja. Meinetwegen auch hier und ein Stück weiter, aber genau, das muss jemand geben, der das umsetzt und der Jesus folgt, ja.
Diese Kosten-Nutzen-Faktor, du hast das jetzt auf den Tisch gelegt, die Kosten überschlagen, ja. Und Sven, du hast es auch gerade nochmal so mit den Belohnungen besprochen. Ich frage mich, Jesus wäre ja gar nicht verpflichtet gewesen, den zweiten Teil jedes Satzes nochmal zu offenbaren. Weil der zweite Teil des Satzes hat sich ja auch noch nicht gleich für ihn so offenbart. Das heißt, als er auf dieser Erde war, hat er ja noch nicht gleich gewusst, Leid, schön, irgendwann werde ich getröstet werden. Ich meine, wenn er so durch die Welt gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich in Gethsemane ein anderes Gebet gesprochen, so entspannt, ja, jetzt sind wir an dem Punkt, Vater, jetzt bring das zu Ende, dafür bin ich auf die Welt gekommen, ich sterbe jetzt. Und danach werde ich aufstehen in 3 Tagen. Also Jesus hätte es gar nicht, also Jesus hat vielleicht ohne diesen zweiten Teil in seinem Leben gelebt. Und wenn er uns jetzt dieses Fenster aufmacht, schau mal da durch, dann ist es eigentlich Gnade, dass er sagt, da gibt es noch mehr. Es gibt noch eine größere Realität, es gibt noch eine größere Wirklichkeit. Und dann frage ich mich so, würde ich bereit sein, so wie Jesus, wenn ich die Kosten nur sehe und nicht den Nutzen. Ich weiß aber, dass es gut ist. Also das wirklich Gute, würde ich das Gute wirklich wählen, wenn kein Nutzen da wäre? Ja. Und werde ich dann immer noch selig, wenn ich Trauer trage und wenn ich Leid trage und wenn die Leute schlecht über mich sprechen und so?
Ja. Und das ist vielleicht so, ja, bringt uns im Grunde genommen in diese Dimension, wie ich sie nennen würde, Jesus hat sehr gut geschlafen. Also der Preis ist vielleicht, oder die Belohnung ist vielleicht ein sehr, sehr guter Schlaf. Also, das heißt, die Jünger ticken aus und haben große Sorgen auf diesem Boot. Er schläft ruhig, ja. Oder dieser Mann, du hast ja vorhin von diesem innerlich zerfressen werden, hast du ja so vorhin gesprochen. Häufst an, erreichst alle deine Ziele, aber du bist innerlich tot, du bist nicht verbunden. Ja. Ja. Und dann später bezahlst du irgendwie so den Preis sozusagen. Ja? Und dann, aber wenn du dich verbindest mit Menschen, du erlebst etwas, was dich tief bewegt, wie meinen neuen iranischen Freund und mich. Da ist eine Dimension, die uns auch inspiriert, die uns auch irgendwie so voranbringt. Aber die ist nicht sichtbar. Weder in dieser Welt so, und da brauchen wir diese Andockung an das Reich der Himmel, glaube ich, das zu übersetzen, nicht nur als das Kommende, sondern als das bereits Vorhandene. Und dann aber auch darüber hinaus, vielleicht auch den großen Bogen, den großen Wurf. Aber da ist doch etwas, was uns anzieht. Da ist doch etwas, was uns im Kleinen auch gut tut. Ja. Und ich möchte also zum Schluss einen Rapper zitieren, dessen Album ich nicht gehört habe. Von daher, ich weiß es nicht, aber der Titel von seinem Album, ich finde das so gut, dass ich ihn immer wieder gerne zitiere. Nämlich, er heißt 50 Cent und ein Album von ihm heißt Get Rich or Die Trying. So, werde reich oder sterbe, wenn du es versuchst. Ich meine, das ist ja genau das, was wir nicht vorhaben, aber dass dieser Pfad der Jüngerschaft die ist, dass wir den Weg gehen, ohne zu wissen, was passiert. Also Jesus hat auch nicht gewusst, was kommt. Er ist hindurchgegangen, dass wir hindurchgehen und sterben, während wir es versuchen, sozusagen. Und die Erfahrung machen, dass wir von Etappe zu Etappe, bei diesem Bild des Marathons zu bleiben, weitergetragen werden und merken, wenn wir einschlafen, dann können wir sagen, das ist ein gutes Leben. In deine Hände gebe ich meinen Geist und ich schlafe jetzt ein. Gott helfe uns. Gott helfe uns.